The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese vorösterliche Woche. Heute ist Montag, der 14. April. Stephen Horsford ist Mitglied des Repräsentantenhauses der USA. Stephen Horsford, Sie haben den Namen noch nie gehört, aber das wird sich jetzt ändern, denn er ist der Mann, ein demokratischer Vertreter von Nevada, dem kürzlich ein derber Gefühlsausbruch widerfuhr.
So the trade representative hasn't spoken to the president of the United States about a global reordering of trade, so yet he announced it on a tweet. WTF? Who's in charge?
Wir übersetzen mal. WTF heißt What the fuck? Im amerikanischen TV droht man mit sowas zensiert zu werden, daher wählt Stephen Horsford diese Abkürzung. What the fuck? In einem deutschen Podcast kann man das ja ruhig mal sagen, zumal Stephen Horsford wirklich richtig sauer war. Und zwar sauer auf Jamison Greer. Jamison Greer wiederum ist der Handelsbeauftragte von Donald Trump. Der Mann, der für die Zollpolitik, zumindest mal seinen Kopf hinhalten muss. Er sollte im Repräsentantenhaus diese Zollhammerpolitik von Donald Trump verteidigen. Doch mitten in die Befragung tweetet der Präsident, dass er die hohen Strafzölle gegen den Rest der Welt für 90 Tage aussetzt. Greer, wohlgemerkt der oberste US-Handelsbeauftragte, wusste nichts von dieser Ankündigung. Was ihn im Repräsentantenhaus in eben jene höchst unangenehme Situation brachte.
Because there was no strategy, there was no plan, the president chose to take actions that he didn't even have the authority to take. He's put our economy in disarray and near collapse. Who's in charge? Because it sure doesn't look like it's the trade representative.
Donald Trump ist das, was man in den USA eine Loose Cannon nennt. Morgens rinnen die Kartoffeln und abends dann wieder raus. Der Mann hat erkennbar keine Strategie und schlicht keine Ahnung, was er überhaupt tut. Sag nicht, ich, um Gottes Willen, ich will ja in dieser Woche noch in die USA reisen. Nein, das sagt sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton über Trump.
Trump has no idea. Really, what he's talking about. He doesn't understand how tariffs work. So what he's doing has put us in a very vulnerable position and probably in the worst position possible.
Bolton war ganz nah dran an Trump in dessen ersten Amtszeit. Aber sein erratisches Verhalten traf auch ihn. Hier lobt Trump John Bolton, das war 2019.
John's very good. John is a... He has strong views on things, but that's okay. I actually temper John, which is pretty amazing, isn't it?
2 Jahre später war Bolton dann unten durch.
He's a liar. I fired him. I got him out. He was no good. All he wanted to do was bomb people.
Aber nicht nur was Personen angeht, ist Donald Trump wankelmütig und erratisch, selbst wenn es um so wichtige Dinge geht wie sein Verhältnis zur NATO. Immer wieder stellt er die Mitgliedschaft der USA im westlichen Verteidigungsbündnis in Frage. Bis heute sind seine Aussagen widersprüchlich und von Kurswechseln geprägt. Im Wahlkampf 2016 erklärte er noch das Verteidigungsbündnis für obsolet und warf den Mitgliedstaaten vor, finanziell zu wenig zur kollektiven Sicherheit beizutragen. Ein Jahr später, während seiner ersten Präsidentschaft, änderte er seine Meinung. Er habe die NATO zwar als veraltet bezeichnet, jetzt sei sie aber nicht mehr obsolet.
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Unlängst ein neuer Kurswechsel, wirklich bizarr, vor gut einem Monat, zweifelt Trump in einem Fernsehinterview daran, ob sich Amerika im Fall eines Angriffs wirklich auch auf die NATO-Staaten verlassen könne.
If the United States was in trouble and we called them, do you think they're going to come and protect us?
Mit der Etablierung und dann der wieder fast Aussetzung der Handelszölle stand der Pede, hat Trump erneut bewiesen, wie unkalkulierbar er geworden ist. Und zwar für alle. Für China, für die EU, für seinen eigenen Apparat, für die Wirtschaft, die Wall Street und letztlich natürlich auch für die eigenen Wähler. Und für Deutschland auch. Friedrich Merz, der kommende Kanzler, war gestern Abend bei Karin Mioska und er schaut so auf den amerikanischen Präsidenten.
Es ist ein ganz besonderer Stil. Und er richtet ja nicht nur großen Schaden außerhalb Amerikas an, er richtet ja auch großen Schaden innerhalb Amerikas an. Und er hätte das nicht so schnell gemacht, wenn er nicht ganz, ganz ernsthafte Warnungen bekommen hat vor den Folgen seiner Zollpolitik aus den eigenen Reihen. Also insofern richten wir uns auf eines, bleibt unübersichtlich.
Fazit, man kann links oder rechts sein, für oder gegen die NATO, für oder gegen die EU. Man kann gegen alles sein, aber doch nicht dafür und dagegen zur gleichen Zeit. Ich will sagen, Trumps ärgster Gegner heißt Donald Trump. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Carsten Linnemann ist Generalsekretär der CDU und steht wie sein Chef Friedrich Merz für ökonomischen Sachverstand. Ich habe ihn gefragt, worauf sich denn die Wirtschaft bei dieser neuen Koalition eigentlich freuen darf.
Wir werden die Klagemöglichkeiten einschränken. Es wird nicht mehr zwei, drei Gerichtsebenen geben, sondern zum Teil nur noch eine. Wir werden Fristen verkürzen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns jetzt gleich, wieso Donald Trump Zölle auf Elektroprodukte aussetzt, aber nicht so richtig. Außerdem beschäftigen wir uns mit Bernhard Langer, dem Champion des Golf, und wir hören mal rein, was die Tochter von David Bowie und der Sohn von Bob Marley so zu bieten haben. Carsten Linnemann versteht was von Wirtschaft, qua Herkunft könnte man sagen. Elternunternehmer, er selbst studierte Betriebswirtschaftslehre und on top noch Volkswirtschaftslehre. Promoviert dann, arbeitet zunächst bei DB Research, dem Analysehaus der Deutschen Bank. Danach Industriekreditbank in Düsseldorf und jetzt ist er Berufspolitiker. Als CDU-Generalsekretär gab er der Partei wieder markante Züge, auch wenn der Wahlkampf nicht mit einem Ergebnis oberhalb von 30% geendet hat. Jedenfalls, so einen wie Linnemann kann Friedrich Merz, wenn er demnächst dann im Ausland als Kanzler unser Land vertritt, wahrscheinlich auch danach in der Parteizentrale gut gebrauchen. Der Generalsekretärsposten kann, siehe Angela Merkel, siehe Olaf Scholz, ein Sprungbrett für Höheres sein. Naja, aber das ist Zukunftsmusik, nichts für heute Morgen. Heute Morgen wollen wir doch mal hören, was hat uns der Mann, 47 Jahre alt, zu sagen über diese Regierung und das, was sie der Wirtschaft zu bieten hat. Gestern Abend habe ich mit ihm gesprochen. Einen schönen guten Abend, Carsten Linnemann.
Hallo, Gabor Steingart.
Ihr Chef will sich mal für ein paar Tage rausnehmen, sei extrem anstrengend gewesen. Ich wollte nur sicher gehen, aber Sie bleiben auf Posten?
Ich bleibe auf Posten und werde heute als Generalsekretär nach Berlin fahren und noch 2-3 Tage dort arbeiten. Und dann nehme ich mir auch ein paar Tage Auszeit. Dringend notwendig, da wir nach der Bundestagswahl direkt weitergemacht haben. Das habe ich etwas unterschätzt. Es gab da keinen Tag zum Luft holen, aber so ist das in der Politik. Das ist kein Ponyhof, sondern raue Luft.
Aber was ist daran so anstrengend eigentlich? Die Häppchen werden geliefert, Sie sitzen stundenlang beisammen, Sie sind nicht auf dem Bau, Sie haben auch nichts erfunden eigentlich. Verantwortung für Deutschland ist der Titel, da habe ich mir gedacht, naja, auch nicht so originell, dafür werden Sie bezahlt. Also was war so anstrengend?
Also da gibt es zwei Antworten. Das eine ist wirklich, Sie sitzen da wirklich stundenlang in diesen Räumen, können auch nicht einfach rausgehen, weil natürlich vor der Tür viele Journalisten sind. Das ist alles gut und schön, aber so richtig spazieren gehen, mal frische Luft, dazu bleibt wenig Zeit. Und dann essen Sie wirklich sehr viel, vor allen Dingen in der Bayerischen Landesvertretung. Wenn wir da waren, da gab es Essen im Übermaß. Aber zur Sache, wir haben bewusst den Titel Verantwortung für Deutschland gewählt, um da keine Showveranstaltung rauszumachen. Vielleicht auch gelernt aus der Ampelzeit. Dort hat man ja mit einer Überschrift suggeriert, dass das jetzt läuft. Das Gegenteil war der Fall. Und vielleicht werden wir alle überraschen, indem wir langweilig formulieren, Verantwortung für Deutschland und dann aber liefern.
Ja, wir sind erstmal positiv gestimmt, würde ich sagen. Sie sind auf Posten, sagen Sie, nach den freien Tagen dann. Aber auf welchem Posten eigentlich, Herr Linnemann?
Ich fahre als Generalsekretär jetzt nach Berlin und werde
und dann
übermorgen zurückfahren. Nein, Herr Steinger, das hört sich blöd an, aber wer mich kennt, weiß, ich muss brennen für etwas, was ich mache. Ich brenne hier für den Generalsekretär. Ich würde auch für andere Möglichkeiten brennen, aber es muss passen. Einfach nur eine bestimmte Position bei Wikipedia zu haben als Eintrag, das ist nicht mein Ding, sondern ich muss brennen für die Sache. Und deswegen werde ich in diesen Tagen mit Friedrich Merz sprechen und dann wird man schauen, wie es weitergeht.
Aber würden Sie nicht für Wirtschaft auch brennen? Ihre Eltern waren Unternehmer, Sie selbst haben bei der Deutschen Bank im Analyseteil der Deutschen Bank gelernt. Würde das nicht auch passen einfach?
Grundsätzlich ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich meine, ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich glaube, dass in diesen Zeiten gerade das Arbeits- und Sozialministerium, ich will nicht sagen, das eigentliche Wirtschaftsministerium ist, sondern das ist ja ein Schlüsselministerium in dieser rezessiven Phase für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das Finanzministerium auch. Das sind Verhandlungen. Beide Ministerien gehen an die SPD. So ist das. Und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht.
Gut, also Sie sind noch nicht entschlossen. Entschlossenheit klingt anders.
Nein, also Friedrich Merz hat bewusst gesagt, wir machen jetzt erstmal die Koalitionsverhandlungen, ja, und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, wie es weitergeht. Es muss einfach passen, Herr Steingart. Ich möchte einfach, egal was ich mache, dass ich dann im halben Jahr oder nach 100 Tagen bei Ihnen bin und sage, so, jetzt geht's los. Wenn ich das nicht machen kann und nicht Dinge so umsetzen kann, wie ich das möchte, macht es keinen Sinn. Wenn ich das kann, macht es Sinn und so werden wir das dann entscheiden.
Die Wirtschaft würde sich gern auf was freuen und ist in der Tat vielleicht weniger negativ und defätistisch gestimmt als die Medien, weil die Wirtschaft einfach nach vorne guckt und sagt, immerhin, wir haben jetzt eine Regierung, immerhin ist der Kanzler nicht Olaf Scholz, sondern Friedrich Merz, immerhin sind da jetzt Menschen am Werke, die was von Wirtschaft verstehen, die vielleicht sogar auch Wirtschaft lieben. Deswegen geben Sie uns mal ein Gefühl, was hat die deutsche Wirtschaft so in den ersten 100 Tagen an positiven Impulsen zu erwarten?
Also wir haben Verhandlungen geführt, zumindest in meinen Bereichen, die anders waren als sonst. Es ging nicht darum, was kriegt die SPD, was kriegt die CDU, sondern was ist gut für das Land und was ist gut für die Wirtschaft. Das war eines der Hauptthemen, wenn nicht das Hauptthema neben Migration. Und ich habe mit Frau Schwesig zum Beispiel viel verhandelt und da fiel nicht einmal der Satz, ich brauche aber jetzt was für die Parteibasis oder so, sondern wir haben gesagt, was braucht die Wirtschaft? So, und die Wirtschaft braucht natürlich auf der einen Seite einen klaren Entlastungspfad und deswegen werden wir überdimensional in das Thema Abschreibungen einsteigen. Das hat es in dieser Form, in dieser Dimension noch nicht gegeben, dass der komplette Mittelstand, der mittlere Mittelstand, auch der obere Mittelstand jetzt Investitionen abschreiben kann, 30-30-30 innerhalb von 3 Jahren und danach steigen wir in die Körperschaftssteuersenkung ein. Das ist ein klares Ding, kostet sehr viel Geld und kommt auch an.
Auch die Körperschaftssteuer ist schon verabredet, deren Senkung.
Die ist fest verabredet. Die kommt ab 28 jedes Jahr 1%, und bis 28 machen wir die Abschreibung. Das gehört quasi zusammen.
Was ist mit der Einkommensteuer? Die ist ja für viele Selbstständige und auch für viele kleinere Unternehmen, gar nicht zu reden von den leitenden Angestellten, eine wichtige Größe. Wird da auch was passieren können?
Ja, wir wollen es zumindest für die, wir haben ja so 75-78% Personengesellschaften und Einzelunternehmen, dort wollen wir die Möglichkeit, Körperschaftssteuer zu zahlen beziehungsweise in das Unternehmenssteuersystem zu wechseln, eröffnen, damit auch die entlastet werden. Aber trotzdem müssen die auch bei der Einkommensteuer entlasten. Also das haben wir im Wahlkampf gesagt, das muss passieren. Und deswegen haben wir reingeschrieben, dass wir das Mitte der Periode machen. Wir werden das machen, aber wie hoch, wie stark, welche Dimensionen wir angehen, das wird das Wirtschaftswachstum entscheiden. So ehrlich müssen wir uns machen, deswegen haben wir keine Zahlen genannt.
Warum ist die SPD bei dem Thema eigentlich so sperrig? Hat sich Ihnen das in den Verhandlungen erschlossen? Denn es geht ja hier auch um die Facharbeiter. Der Spitzensteuersatz ist so weit abgesenkt worden über die Jahrzehnte, dass die SPD-Klientel, die arbeitende Mitte, hier knallhart getroffen wird.
Das kann man schon klar sagen, dass die SPD das koppeln wollte mit einer Steuererhöhung. Also sie sagt, im oberen Bereich hätte man was machen müssen. Und da waren wir nicht bereit zu. A, ist dem Umstand geschuldet, dass wir so viele Personengesellschaften haben, die Einkommensteuer zahlen. Das heißt, wir würden die Unternehmen treffen in einer Rezessionsphase. Und B, kann es nicht sein, dass wir horrende Schulden machen und sagen, wir haben immer noch nicht genug Geld und jetzt erhöhen wir noch die Steuern. Und deswegen war das, glaube ich, der Punkt, warum wir nicht schneller eingestiegen sind. Ich hoffe, ich tue da jetzt keinem weh, aber das war einfach die Wahrheit.
Verstehe. Bürokratieabbau heißt es immer wieder, super wichtig und gleichzeitig auch sehr unkonkret. Geben Sie uns mal ein Gefühl dafür. Ist das wirklich eine Grundüberzeugung der neuen Koalition, dass da zu viel des Guten, eine Übergriffigkeit des Staates hergestellt wurde in den vergangenen Jahren und passiert da jetzt was?
Also Übergriffigkeit des Staates ist übrigens ein gutes Stichwort. Also was ich gespürt habe, dadurch, dass die Grünen nicht mehr mit dabei sind, gibt es diese Übergriffigkeit nicht mehr, alles regulieren zu wollen, sondern Regulierung abzubauen. Ein schönes Beispiel ist das nationale Lieferkettengesetz, wo man Unternehmen beauftragt hat, zu kontrollieren, welche Sub-Sub-Sub-Unternehmer sich noch an Menschenrechte halten, verbunden mit Tausenden von Berichtspflichten. Sie können wirklich Tausende sagen, weil ja auch die nächsten Mittelständler dann betroffen sind. Das werden wir abschaffen. Das heißt, die Berichtspflichten werden dann zum 01.01.2026, so sieht es im Moment aus, einfach wegfallen. Da hat man keinen Kompromiss gemacht, sondern hat gesagt, die fallen weg. Und gleichzeitig, wenn auffällig ist, dass es große Menschenrechtsverletzungen gibt, die werden natürlich geahndet. Und das ist genau das richtige Prinzip. Seit Jahrzehnten haben wir eine Politik gemacht, haben den Unternehmer unter Generalverdacht gestellt und 99% mussten Berichtspflichten ausfüllen. Jetzt machen wir es andersrum, am Beispiel Lieferkettengesetz deutlich gemacht. Keiner muss es mehr ausfüllen. Wer sich aber nicht an die Gesetze hält, der wird bestraft und zwar volle Pulle. Das ist die Politik, die wir brauchen. Ich hoffe, wir setzen es jetzt um.
Das wäre zu wünschen. Gibt es andere Gesetze, andere Regulierungen, auch die verschiedenen Behörden, die wir haben, die untere, die obere, die mittlere Naturschutzbehörde, müsste man nicht auch im Verwaltungsbereich einfach Instanzen rausnehmen, um damit den Weg schlanker zu machen?
Ja, ich darf das gar nicht laut sagen. Ich wusste gar nicht, dass wir 950 Bundesbehörden haben. Ich bin fast umgekippt, als ich das gehört habe. Da werden wir mit der Ministerialbürokratie, auch bei den Stellen, haben wir 10% angesetzt in 4 Jahren. Das ist jetzt nicht viel, aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten fangen wir an, Personal nicht mehr aufzubauen, sondern wir sagen -10%. Das ist fest, das steht im Vertrag und wir müssen es auch umsetzen. Und darüber hinaus machen wir Dinge beim Staat, dass der Staat schneller wird. Da gibt es einen Punkt, der gar nicht bekannt ist in der Öffentlichkeit, aber sehr wichtig ist, wir werden bei dem Sondervermögen, wenn wir alle Investitionen verbinden mit dem sperrigen Begriff national oder von überragender nationaler Bedeutung, so heißt es. Mhm. Das wird aufgenommen. Das heißt, wir werden so schnell die Projekte umsetzen wie bei dem LNG-Terminalbau innerhalb eines halben Jahres und nicht innerhalb von 6 Jahren. So war es beim LNG. Oder Sie erinnern sich nach der Wiedervereinigung.
Nach der Wiedervereinigung erinnere ich mich sehr genau. Diesen Vorrang Ostgesetze, wo man tatsächlich eine Verwaltungsbeschleunigung auch realisiert hat.
Exakt. Und dieses Prinzip wird jetzt angewendet bei diesen 500 Milliarden Programm. Man kann es nicht auf alles machen, aber wir haben das aufgeschrieben. Es muss jetzt gemacht werden. Das ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt in der Form und deswegen ist es gut, dass wir mal einmal drüber sprechen. Das ist ein dickes Ding.
Und wie heißt das genau, dieser Terminus?
Von überragendem öffentlichen Interesse. Das heißt, wenn wir jetzt große Infrastrukturvorhaben haben, werden wir das damit verbinden. Das ist ein juristischer Begriff. Das heißt, wir werden die Klagemöglichkeiten einschränken. Es wird nicht mehr 2, 3 Gerichtsebenen geben, sondern zum Teil nur noch eine. Wir werden Fristen verkürzen. Ich habe das mit Frau Schwesig zusammen vereinbart. Mhm. Die ist wirklich klasse in diesem Bereich, muss man wirklich sagen. Und ich bin auch richtig begeistert gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht mit ihr, weil es nur um die Sache ging. Und sie hat dieses Beispiel LNG Terminal angebracht. Ich habe das Beispiel damals nach der Wiedervereinigung angebracht. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir schreiben das jetzt mal auf. Sind dann in die Gruppe gegangen, haben das vorgestellt und alle haben gesagt, wir machen das jetzt.
Das wäre in der Tat ein Fortschritt gegenüber dem jetzigen Lauf der Dinge, bei dem man ja davon ausgehen müsste, dass die 500 Milliarden leider zu Beginn der nächsten Legislatur ausgegeben werden.
Nee, das glaube ich nicht, Herr Steingart. Das ist zu optimistisch von Ihnen. Das hätte noch länger gedauert.
Wahnsinn. Das heißt, Ihre Stimmung in einem Satz, wenn Sie jetzt auf dem Rückmarsch nach Berlin sind, was ist Ihr Gefühl derzeit, Ihre Stimmungslage?
Meine Stimmungslage ist viel, viel besser als noch vor wenigen Wochen. Es war für mich die härteste Zeit meines politischen Lebens, weil wir selbst unser Wahlziel von 30+X nicht erreicht haben. Nach der Bundestagswahl musste man noch hoffen, dass das BSW nicht reinkam. Das darf man gar keinem erzählen. Und dann habe ich gesagt, oh, was passiert jetzt mit der SPD? Aber nach diesem Koalitionsvertrag sage ich, der Politikwechsel steht drin. Und das ist wirklich keine Rhetorik von mir, sondern er steht drin, gerade Migration und Wirtschaft. Nur es muss jetzt gemacht werden, es muss geliefert werden. Und deswegen bin ich erleichtert, aber gleichzeitig auch fokussiert, nachdem ich jetzt ein paar Tage Auszeit nehmen werde, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen auch. müssen wir volle Pulle rein ins Machen kommen. Nicht mehr so viel reden, machen und dann wird es dem Land und auch uns wieder besser gehen.
Na, dann hoffen wir, dass es genau so kommt und ich wünsche eine gelingende Auszeit, gutes Luftholen zwischen der Phase des Verhandelns und des Regierens. Vielen Dank, Carsten Lindemann.
Danke, Gabor Steingart.
Wir starten mit dem heutigen Montag in eine kurze Osterwoche. Für viele kommt jetzt eine Zeit des Durchschnaufens und vielleicht auch des Nachdenkens über das Hamsterrad, das dann nach Ostern wieder anspringt. Und vielleicht ist das mal eine gute Zeit, sich Gedanken zu machen über Höchstleistungen, wie man sie bringt, aber wie man sie bringt, ohne auszubrennen. Und da kommt Achim Feige ins Spiel. Er ist Performance- und Transformationscoach für internationale Vorstandschefs und damit mal einen schönen guten Morgen, Achim Feige.
Guten Morgen, Gabor.
Achim, sag mir, was kann ich heute Morgen ganz konkret tun, um mit mehr Energie und innerer Beglückung eine Spitzenleistung zu bringen?
Zuerst hoffe ich, dass du gut ausgeschlafen hast. Die Nummer 1 Regel für dauerhafte Spitzenleistung ohne auszubrennen ist guter Schlaf.
Aber Achim, wie lange?
7 bis 8 Stunden. Wirkliche Spitzensportler bauen ihr Leben um den Schlaf und nicht den Schlaf ums Leben. Weil dann kannst du auch eine Stunde früher aufstehen oder eine halbe Stunde, bevor deine Familie aufsteht und dich in den Tag fokussieren. Eine Power Hour starten, wie wir sagen.
Power Hour, das klingt wirklich super, aber was genau meinst du damit?
Oft beginnt es mit einem Stretching, manche meditieren sehr gerne, manche machen Atemtechniken, manche gehen auch laufen, um sozusagen aus dem Schlaf in den Fokus zu kommen. Innerhalb dieser Meditation oder diesem Warm-up und Stretching empfehlen wir eine Sache, nämlich zu definieren, was ist denn die eine Sache, was ist das One Thing, was diesen Tag für dich zum Erfolg führt. Das programmiert dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein schon mal auf den Fokus. Weil du weißt selbst, wenn du deinen Kalender aufmachst, deine sozialen Medien, dein Teams, dann verlierst du die Kontrolle. Und die wirklichen Stars unseres Flow- und Performance-Trainings, die machen täglich circa 3 bis 5 Minuten ein Performance-Priming. Sie suchen sich eine spannende Musik raus, die sie fokussiert, die sie aktiviert und stellen sich vor, wie sie als ihre beste Version in den Tag gehen, wie sie Meetings eröffnen, wie sie mit Problemen umgehen, ja, mit welchen Emotionen sie mit ihren Mitarbeitern und Führungskräften in Verbindung gehen. Aus dieser Haltung, aus diesem Flow-Zustand heraus führt es sich leichter und erfolgreicher.
Vielen Dank, Achim.
Gerne, Gabor.
Wer dieses Training mit Achim Feige selbst ausprobieren möchte, Peak Performance nennt sich dieser Workshop, der ist uns herzlich willkommen. 2 Tage lang läuft dieser Workshop und zwar an Bord der Pioneer One. Interesse? Na, dann, den Link zu allen Infos gibt es in den Shownotes für diesen Podcast.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hält Donald Trump uns alle auf Trab. Gott sei Dank ist Anne Schwedt an der Wall Street und sie weiß, was da los ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Diese Zoll-Zickzack-Politik von Trump, die nimmt ja gar kein Ende. Jetzt hat der amerikanische Präsident eine Ausnahmeregel für elektronische Geräte, sagen wir mal die Smartphones von Apple, angekündigt. Und dann wird das Ganze schon wieder halb zurückgenommen. Was ist da los und wie wird sich das auf die Apple-Aktie auswirken?
Ja, es ist echt ein Hin und Her, Gabor. Die Apple-Anleger werden auf jeden Fall zumindest erstmal aufatmen können. Smartphones, Computer und andere elektronische Geräte sollen von den neuen Zöllen ausgenommen werden. Das betrifft ja vor allem Apple und auch andere Tech-Giganten, die ja einen Großteil ihrer Produktion in China haben. Und auf China hat Trump die Zölle inzwischen auf 145% erhöht. Die neuen Richtlinien sollen den Unternehmen jetzt Zeit geben, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Laut Weißem Haus sei das Ziel, die Abhängigkeit von China bei der Herstellung kritischer Technologien wie Halbleiter und Smartphones zu verringern. Trump stellte später aber auch noch klar, dass der reguläre Zollsatz von 20% immer noch gelte und dass auch diese Zollausnahme nur temporär sei. Also für Apple ist das keine langfristige Lösung. Langfristig muss der Konzern wohl jetzt wirklich schauen, dass er seine Produktion in die USA verlagert bekommt. Wobei auch da Analysten schon ausgerechnet haben, dass ein iPhone Made in America wohl mindestens $3,500 kosten wird, weil hier die Arbeitskräfte einfach sehr viel teurer sind. Also selbst mit Zöllen könnte es immer noch fast billiger sein, die iPhones zu importieren. Aber wer weiß, ob Trump die Zölle dann nicht sogar noch mehr erhöht, um den Handel komplett zu verhindern. Also die Lage bleibt sehr dynamisch, Gabor.
Und dann, Anne, was erwartet uns sonst noch in dieser Woche an der Wall Street?
Also abgesehen von dem Zolldrama, das ja jeden Tag neue Entwicklungen nehmen könnte, schauen die Anleger diese Woche auch auf ein paar spannende Reden von FED-Mitgliedern. Außerdem gibt es neue Zahlen zum Import und Export und aus dem Einzelhandel und dem Immobiliensektor. Und die Berichtssaison geht weiter mit den Zahlen von unter anderem Goldman Sachs, Johnson & Johnson, der Bank of America, Citigroup und United Airlines.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man als Sieger des wichtigsten Golfturniers der Welt, dem Masters von Augusta im US-Bundesstaat Georgia, direkten Einfluss auf die Speiseabfolge im Clubhaus hat. Der beste Golfer darf nämlich bestimmen, was es am Abend nach dem Turnier beim Champions Dinner zu essen gibt. Und so wurde heute vor genau 40 Jahren, am 14. April 1985, ein zünftiger Sauerbraten in den Südstaaten der USA serviert, vielleicht der erste Sauerbraten in Georgia aller Zeiten. Denn ein junger Deutscher, der gewann total überraschend das Masters, sein Name Bernhard Langer.
Langer now for this tap in for bogey and all he has to do now is sit and wait for British fans to come up 18.
Als kleiner 8-jähriger Junge hatte sich Langer auf dem Golfplatz von Augsburg als Caddy sein erstes Taschengeld verdient. Und was die älteren Herren da konnten, das konnte er auch, so dachte er, und wurde mit 17 bereits Profi. Mit 22 war er deutscher Meister. Aber dass jemals ein deutscher Golfspieler das Masters von Augusta in den USA gewinnen sollte, das war wohl auch für ihn lange nur ein Traum.
You know, for a young man being born in a village of 800 people in Bavaria, golf was nothing in Germany. I had no role model, I had no one to compare myself with. I was just the one, you know, starting something that nobody's ever done before in Germany.
Mit seinem Sieg beim Masters in Augusta, heute vor genau 40 Jahren, hat Langer, ähnlich wie Boris Becker im Tennis, seine Sportart aus dem elitären Randsportbereich hinausgeführt und den Grundstein zu einer einzigartigen Karriere gelegt. 115 gewonnene Turniere, über 60 Millionen Dollar Preisgelder. Na, und jetzt am Wochenende hat er im Alter von 67 Jahren unter großem Applaus seine Abschiedsrunde in Augusta gespielt.
The legend of Bernhard Langer, who will live forever at Augusta.
Und jetzt geht er auf Seniorentour, also Bernhard Langer bleibt auf dem Golfplatz. Das nämlich ist sein Seniorenheim.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele glauben, nur die Eltern seien große Künstler und die Kinder nur die Kopie, stimmt gar nicht. Einer, der sich auch sehen und hören lassen kann, ist Sean Lennon. Der nicht nur aussieht wie sein Vater John Lennon, sondern auch musikalisch an das Erbe des Beatles-Mitbegründers anknüpft. Ziggy Marley ist auch so einer, Sohn der Reggae-Legende Bob Marley. Er hat als Musiker große Erfolge gefeiert, auch wenn viele ihn nicht kennen. Er ist 8-facher Grammy-Gewinner. Ein Erfolg, nach dem auch Lexi Jones, die Tochter von David Bowie, strebt. Die Angst davor, immer als die Tochter von Musik machen zu müssen, hat sie lange davon abgehalten, ihre Musik überhaupt zu veröffentlichen. Aber jetzt gab sich Lexi Jones einen Künstlernamen, eben Lexi Jones. Musikalisch grenzt sie sich deutlich von ihrem berühmten Vater ab. It's the fog in your eyes that'll make you blind. But the sight you will find. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn nicht alle prominenten Musikerkinder haben es geschafft, mit dem Erfolg der Eltern mitzuhalten. Beispielsweise Kelly Osbourne, die Tochter von Ozzy Osbourne. Oder Jacob Dylan, der Sohn von Bob Dylan. und Lisa Marie Presley, die Tochter von Elvis Presley, die nicht annähernd an die Erfolge des Vaters anknüpfen konnte. Am Ende des Tages ist es eben nicht nur der Name, der zählt. Aber mal ehrlich, diese Fassung von Tomorrow People, gesungen vom Sohn von Bob Marley, klingt großartig. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese vorösterliche Woche. Und morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie mir trotzdem gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.